Okay, ja, zunächst einmal ganz herzlichen Dank für die Einladung hierher. Das Thema lautet Chancen und Grenzen biblisch orientierter Ursprungstheorien. Und ich beginne mit einem von vielen Sätzen in der Heiligen Schrift, wo es um Schöpfung geht, hier im Buch Jeremia, Kapitel 10, Vers 12. Der Herr ist es, der die Erde durch seine Kraft geschaffen, den Erdkreis durch seine Weisheit festgegründet und durch seine Einsicht den Himmel ausgespannt hat. Hier werden Kennzeichen des Schöpfungshandelns Gottes angesprochen, sehr allgemeine Kennzeichen, nämlich die Kraft, Weisheit und Einsicht Gottes, Schöpferkraft, Weisheit und Einsicht. Und es ist eigentlich klar, dass das ja wesentlich ist dafür, wenn man überhaupt von Schöpfung sprechen will. Das ist ja auch bei unserer menschlichen kreativen Tätigkeit so, dass wir einfach die Sache durchblicken müssen und auch fähig sein müssen, etwas hinzukriegen. Und das ist bei Gott als Schöpfer in ganz besonderem Maße natürlich der Fall. Und wenn das so ist, und ich bin überzeugt, dass es so ist, dann ist die nächstliegende Schlussfolgerung, dass man an der Schöpfung, an den Werken der Schöpfung Spuren dieser Schöpferkraft, dieser Weisheit und Einsicht sehen wird. Und dem möchte ich ein bisschen nachgehen. Ich habe folgende Themen vor: Offenheit für Schöpfung, Schöpfungsindizien, geschaffene Arten und ihre Variation, Herausforderung Fossilüberlieferung und Schöpfung und Kosmologie. Die letzten beiden Punkte nur sehr kurz und wir müssen sehen, ich muss mal gucken, ich habe zum Glück da eine Uhr vor mir, wie weit ich komme, weil ich den Vortrag in der Form extra für den heutigen Nachmittag mal zusammengestellt habe. Und das Thema Chancen und Grenzen ist etwas ungleich verteilt, denn die ersten Punkte, da sind mehr die Chancen dran und die Grenzen, die betreffen mehr die letzten beiden Punkte. Aber der Reihe nach, das Eingangsstichwort, das ich hier habe, ist Offenheit für Schöpfung. Was meine ich damit? Es ist Ihnen oder euch sicher geläufig, dass es üblicherweise heißt, naja, ein Schöpfer und Schöpfung hat in der Wissenschaft sowieso überhaupt gar nichts zu suchen. Wissenschaft arbeitet nun mal ohne Bezugnahme auf einen Schöpfer. Aber so ganz einfach ist die Sache nicht, wenn wir uns mit der Ursprungsfrage beschäftigen. Ich möchte es mal deutlich machen an diesem sehr, finde ich, markanten und auch interessanten Zitat von Scott C. Todd. Das erschien schon vor längerer Zeit mittlerweile in einer sehr wichtigen Zeitschrift, nämlich Nature, also an einer großen Glocke in der Wissenschaftsliteratur, könnte man sagen, nicht irgendwo so abseits in einem Winkel. Und er hat es so ausgedrückt, wie er über die Schöpfungsfrage denkt, als Evolutionsforscher. Selbst wenn alle Daten auf einen intelligenten Schöpfer weisen, würde eine solche Hypothese aus der Wissenschaft ausgeschlossen werden, weil sie nicht naturalistisch ist. Denken Sie mal 5 Sekunden drüber nach. Was halten Sie von diesem Zitat? Mit mehr Zeit könnte man ins Gespräch kommen, das geht jetzt nicht, aber es ist doch komisch. Was ist denn, wenn die Welt geschaffen wurde? Dann wird eine naturalistische Wissenschaft, die naturalistisch heißt, nur Naturprozesse ohne Schöpfungsinput werden zugelassen in allen Überlegungen, dann wird so eine naturalistische Wissenschaft schlicht und ergreifend auf dem falschen Dampfer segeln. Sie wird an der Wahrheit vorbeischrammen. Naturalismus führt automatisch dann zu einer evolutionären Sichtweise der Welt, weil wenn man nur innerweltliche Gesetzmäßigkeiten und Kräfte gelten lässt und zugrunde legt, dann wird es auf allmähliche, kleinschrittige Prozesse hinauslaufen. Und das ist dann auch die Sichtweise einer Evolution, einer Abstammung der Lebewesen. Nun kann man sagen, wie ich schon angesprochen habe, ja, aber Wissenschaft muss halt doch naturalistisch sein. Nun, man kann das durch einen Vergleich mit der Arbeit eines Kommissars oder eines Kriminalisten deutlich machen, dass wir in der Ursprungsfrage eine andere Situation haben als einfach nur eine Frage, wo wir übliche naturwissenschaftliche Methoden anwenden. Wenn man mit Wissenschaft jetzt mal speziell in Bezug auf die Natur eben Naturwissenschaft meinen. Nun, was ein Kommissar macht, der an einen Tatort gerufen wird, der versucht, den Hergang eines vergangenen Geschehens aufzuklären. Und ich will darauf hinaus, dass die Arbeit eines Kommissars in wesentlichen Punkten vergleichbar ist mit der Arbeit von Wissenschaftlern, und damit meine ich jetzt nicht nur Naturwissenschaftler, sondern Wissenschaft insgesamt, also vergleichbar mit der Arbeit von Wissenschaftlern, die den vergangenen Hergang der Geschichte der Lebewesen und ihrer erstmaligen Entstehung aufklären wollen. Warum? Nun, was macht ein Kommissar? Er geht allen relevanten Spuren nach. Er nutzt auch naturwissenschaftliche Erkenntnisse, zum Beispiel über Prozesse, die nach dem Tod eintreten, wann passiert was, nach wie vielen Stunden und so weiter. Er sammelt möglichst viele aussagekräftige Indizien. So, das ist praktisch die naturwissenschaftliche Seite seines Arbeitens, aber er hat natürlich noch ganz wesentlich eine andere Seite, nämlich die persönliche Auskunft von möglichen Zeugen. Wenn er am Tatort ist und da gibt es eine Leiche, ja, er muss rausfinden, was ist passiert, war es ein Mord, war es ein Selbstmord, war es ein Unfall. Und das ist auch wichtig natürlich für einen Kommissar, das heißt auch immer so schön bei irgendwelchen Anschlägen oder so, es wird nach allen Richtungen ermittelt. Das heißt, alle Möglichkeiten werden berücksichtigt in der Suche nach dem tatsächlichen Ablauf. So, was hat es jetzt nun mit der Ursprungsfrage zu tun? Nun, in der Ursprungsfrage nutzt man natürlich auch, und das ist das Selbstverständliche, die naturwissenschaftlichen Methoden. Man guckt, wie die Welt beschaffen ist und welche Prozesse in ihr ablaufen, in der Natur. Speziell, wenn wir es heute mit, haben wir es heute jetzt vor allen Dingen mit der Biologie zu tun. Okay, dann kann man aber auch hier durchaus andersartige Informationen hinzuziehen, nämlich etwas, was der Zeugenbefragung entspricht, wenn man zum Beispiel historische Dokumente auch zugrunde legt oder mindestens mal berücksichtigt. Eben für einen Christen ist das, was die Bibel über Schöpfung sagt. Das wird in der Wissenschaft üblicherweise nicht akzeptiert, aber wenn es darum geht, herauszufinden, was denn passiert ist, ist es völlig legitim, das auch zugrunde zu legen und mal zu gucken, wie weit man damit kommt. Und auch hier ist es entscheidend, wenn man der Wahrheit auf die Spur kommen will, wenn man den tatsächlichen Hergang herausfinden möchte, dass man auch für verschiedene Antworten oder Antworttypen offen ist. Wenn ich von vornherein sage, ich schließe einen Schöpfer in der Frage der Herkunft grundsätzlich aus, ja, dann kann es sein, dass ich die zutreffende Antwort ausschließe und das wäre nicht besonders schlau. Also hier haben wir, wie bei der Arbeit des Kommissars, einen naturwissenschaftlichen Aspekt der Untersuchungen und einen Aspekt, den man einfach als persönliche Auskunft bezeichnen kann. Natürlich muss man bei den persönlichen Auskünften darüber Rechenschaft ablegen, ob das überhaupt glaubwürdig sein kann und so weiter. Klar, aber das ist auf jeden Fall mal eine legitime Möglichkeit, die man heranziehen kann. So, für den Ursprungsforscher, für den Naturwissenschaftler sind die Indizien nicht irgendwelche Begleitumstände am Tatort, an den der Kommissar gerufen wird, sondern das, was er in der Schöpfung halt antrifft. Da gehen wir nachher noch ein bisschen drauf ein. Und wir haben also folgende Situation. Es gibt zwei grundsätzliche Ursprungskonzepte. Einmal das Konzept Evolution, Abstammung aller Lebewesen, ein Stammbaum aller Lebewesen. Und zu dieser Konzeption gehört üblicherweise auch die Vorstellung, dass die Entfaltung der Lebewesen in diesem Abstammungsprozess alleine durch natürliche Mechanismen verlaufen ist, dass es keinen schöpferischen Input braucht. Das ist jedenfalls das ganz klar erklärte Ziel von Evolutionsforschern, die Geschichte der Lebewesen alleine auf der Basis natürlicher Prozesse, ohne Zielvorgaben, ohne Steuerung, ohne Plan zu modellieren und herauszufinden. Das ist seit Charles Darwin 1859 das ausdrücklich erklärte Ziel, hat auch Charles Darwin sehr klar zum Ausdruck gebracht, dass das ein Anspruch ist. Und in dieser Hinsicht haben wir es hier natürlich an der Stelle, an dieser grundlegenden Frage, mit oder ohne Plan ohne Zielsetzung haben wir es mit einem direkten Gegensatz zu Schöpfung zu tun, weil Schöpfung natürlich immer einschließt, dass man Ziele verfolgt und nach Plan vorgeht, um dann dahin zu kommen, was man dann erschaffen möchte. Die Situation ist nun die, man möchte jetzt in der Ursprungsforschung die Geschichte der Lebewesen herausfinden, das sind beide im selben Boot, beide Ansätze. An die Geschichte der Lebewesen kommt man aber nun mal nicht direkt dran, sondern nur indirekt, indem man Indizien, die irgendwie was hergeben in Bezug auf die Frage der Herkunft, untersucht und sammelt. Diese Indizien werden logischerweise nur heute in der Gegenwart gefunden. Wir können nicht in die Vergangenheit reisen und mal gucken, wie es da früher los war. Finde ich sehr spannend. Ich fand solche Zeitreisefilme immer sehr fantasieanregend, aber leider funktioniert es nicht in der Praxis. Wir können nur untersuchen, was wir heute vorliegen haben. Das sind unsere Indizien. Und die können wir bewerten und überlegen, passen die Indizien besser zum einen oder zum anderen Konzept. Hier gibt es bezüglich Schöpfung allerdings eine Grenze. Damit komme ich auch mal gleich zu Beginn hier auf das zweite Stichwort meines Vortrags mit dem Stichwort Grenze. Den Schöpfungsvorgang, wie Gott geschaffen hat, kann man natürlich naturwissenschaftlich nicht modellieren. Das ist sowieso uns verborgen, im Falle von Gottes Schöpfung sowieso. Man kann aber auch kreative Aktionen von Menschen nicht naturwissenschaftlich modellieren. Das geht auch nicht, weil kreatives Handeln etwas mit Wille, mit Plan, mit Zielsetzung und Steuerung zu tun hat. Das lässt sich nicht naturwissenschaftlich modellieren, denn Naturwissenschaft beschreibt die Dinge, die nach Gesetzmäßigkeiten regelhaft ablaufen und wie die Welt aufgebaut ist, aber nicht wie Akteure handeln. Das ist nicht der Gegenstand von Naturwissenschaft. Das heißt, hier sind wir beim Thema Schöpfung grundsätzlich an einem Punkt, wo das, was Naturwissenschaft beschreiben kann, überschritten werden muss in Richtung auf einer willentlichen Aktion, einer schöpferischen Handlung Gottes. Und das lässt sich nicht naturwissenschaftlich modellieren. Was die Naturwissenschaftler aber machen können, das, was geschaffen ist, was sie eben antreffen, im Hinblick auf Hinweise auf einen Schöpfer zu untersuchen. Gibt es gute Indizien, die für einen Schöpfer sprechen, oder gibt es die eher nicht? Oder gibt es eher Indizien, die darauf hindeuten, dass das doch alles alleine durch Naturprozesse gelaufen ist? Und insofern kann man beides nicht eins zu eins vergleichen, beide Ansätze, weil im Schöpfungsansatz werden natürliche Mechanismen, natürliche Prozesse natürlich sehr wohl berücksichtigt. Nur eben nicht alleine. Da kommt hinzu, dass man von Aktionen, von schöpferischem Handeln Gottes ausgeht. Während die Evolutionsbiologen üblicherweise nur natürliche Prozesse zulassen, da kann man allerdings dann durchaus kritisch nachfragen, aber das ist jetzt im Moment nicht das Thema, ob die Evolutionstheoretiker denn es schaffen, Evolution zu modellieren mit naturwissenschaftlich erforschbaren Prozessen. Ich sage nein, aber das ist ein anderes Thema. Ich denke, das haben sie nicht geschafft und es gibt auch eine Reihe von Evolutionsbiologen, die das sogar ausdrücklich zugeben. Die glauben an Evolution, aber räumen ein, eine naturwissenschaftliche Modellierung, wie das abläuft, haben wir nicht in der Tasche. Ich möchte nochmal mit diesem Vergleich deutlich machen, warum es in der Ursprungsfrage richtig ist, die Option einer Schöpfung einzukalkulieren, egal ob man das glaubt oder nicht. Das wäre nämlich sonst so, wie wenn der Kommissar so handeln würde. Selbst wenn alle Indizien auf einen Mord weisen, würde eine solche Hypothese ausgeschlossen werden, weil sie nicht naturalistisch ist. Also so einen Kommissar, den kann ich vergessen. Ja? Weil er sagt, ich kann ja nur natürliche Prozesse zulassen. Das willentliche Handeln eines Akteurs, das ist außerhalb der Naturwissenschaft. Ja, stimmt, ist außerhalb der Naturwissenschaft. Aber wenn ich der Wahrheit auf den Grund gehen will, muss ich diese Möglichkeit einkalkulieren. Also, wenn Wissenschaft wahrheitsorientiert ist, und die meisten Wissenschaftler würden sagen, ja doch, das soll so sein, ist sie auch für alle Antwortmöglichkeiten offen. Wir reden von der Ursprungsfrage, auch für Schöpfung. Entscheidend sind dann aussagekräftige Indizien. Was geben die her? Ein Schöpfungsvorgang kann aber nicht naturwissenschaftlich modelliert werden. Das ist dann hier eine ganz klare Grenze für die Naturwissenschaft auf jeden Fall. So, ich habe gesagt, es geht um Indizien. Ich möchte im nächsten Teil ein bisschen ein Gespür dafür geben, wie man Schöpfungsindizien sehen kann, was das ist. Was sind Schöpfungsindizien? Das Wort Indiz, das kommt aus dem Lateinischen und heißt Anzeiger. Also Schöpfungsindizien sind Dinge, die Schöpfung anzeigen, die darauf hinweisen, da war Schöpfung im Spiel. Auch wenn man den Schöpfungsvorgang nicht sehen kann, kann man doch sagen, da muss Schöpfung im Spiel gewesen sein. Was sind solche Schöpfungsindizien? Das kann man sich sehr leicht klar machen, wenn man sich vor Augen hält, wie wir als Menschen kreativ tätig sind. Wenn wir etwas bauen wollen, wie zum Beispiel nur so etwas Einfaches wie einen Flugdrachen, was brauchen wir da? Vor allen Dingen erstmal eine Zielsetzung. Was soll überhaupt entstehen? Dann müssen wir planen und überlegen, was braucht man Material, welche Mittel brauchen wir, welche Zwischenschritte müssen wir vielleicht machen, um letztlich zum Ziel zu gelangen. Können überlegen, ob es Hindernisse gibt und wie wir die dann überwinden können, um das Ziel zu erreichen. Und vor allen Dingen unterm Strich insgesamt zusammengenommen können wir uns das Ziel und den Weg dahin gedanklich vorstellen. Das ist das Entscheidende, was geistbegabte Wesen wie wir Menschen und erst recht Gott tun können, was ein Naturprozess prinzipiell überhaupt nicht kann, nämlich sich Dinge vorstellen. Wenn jemand irgendein Gerät baut oder ein Gemälde macht, dann setzt er nicht hin und sagt, ich weiß gar nicht, was ich will und wohin es laufen soll, sondern hat natürlich ein Bild im Kopf, wo es hingehen soll. Das kann aber nur eine Person, das kann ein Naturprozess nicht. Deswegen steht er noch ganz deutlich drunter, natürliche Vorgänge können das nicht. Und deswegen ist es auch ein himmelweiter Unterschied, ob etwas kreativ gestaltet wurde oder ob es Ergebnis reiner Naturprozesse ist. Und daran kann man dann eben auch die Schöpfungsindizien festmachen. Also entscheidend ist, dass kreative Wesen wie wir Menschen oder insbesondere nicht Gott sich Dinge vorstellen können und zukünftige Dinge gedanklich vorwegnehmen. Und die Evolutionsbiologen, die müssen auf all diese Dinge verzichten, wenn sie Evolution auf der Basis rein natürlicher Mechanismen modellieren wollen. So, ein konkretes Beispiel, mit dem ich dann gleich zu einem lebendigen Beispiel überleiten möchte, sind solche Zahnräder. Das ist eine relativ einfache technische Konstruktion. Man kann sich sehr viel komplizierteres vorstellen. Okay, die sind ja meistens solche Zahnradkonstruktionen Teil eines größeren Ganzen. Aber okay, damit wenigstens die Zahnräder funktionieren, braucht man so ein paar Sachen, dass die Zähne eine spezielle abgerundete Form haben müssen, damit der Kraftschluss permanent aufrechterhalten wird, damit es möglichst wenig Abrieb gibt, es nicht klemmt. Und natürlich müssen die Zähne schön gleichmäßig rundum und vollständig vorhanden sein. Und das Ganze muss ja in einem Rad aufgehängt sein oder positioniert sein, das Ganze mit einer Achse und so. Also es gibt so ein paar Sachen, die minimal konstruktiv da sein müssen und auch aufeinander abgestimmt sein müssen. Nebenbei ist auch noch sind die Materialeigenschaften auch nicht so ganz unwichtig. Also selbst so ein einfaches Beispiel macht deutlich, da muss man ziemlich viel bedenken, wenn man sowas so bauen will, dass es nachher auch funktioniert. Und das ist typisch für ein erstes Schöpfungsindiz, was man als funktionale Komplexität bezeichnen kann. Also ein komplexes Gebilde, das eine gewisse Komplexität aufweist und eine Funktion ausüben kann. Das heißt, einen bestimmten Zweck erfüllen kann, für etwas gut ist. So, nun hat man vor ein paar Jahren hat ein Insektenforscher etwas ganz Verrücktes an den Larven dieser Käferzikade entdeckt. Gibt es keinen deutschen Namen, gibt es halt bei uns nicht. Die heißt Isus coleoptratus. Und an den Larven links zu sehen, an deren Beinen und noch genauer gesagt an den Innenschenkeln hat er was entdeckt, was zuvor noch niemand gesehen hatte. Nämlich Zahnräder an einem Lebewesen, an der Larve eines Insekts, einer Zikade. Genauso wie Zahnräder sein müssen, schön abgerundet, sodass es schön ineinander reingreift. Und ich denke, es ist intuitiv klar, das entsteht nicht durch bloße Naturprozesse mit Zufall und Randbedingungen oder so. Das ist offensichtlich ausgedacht. Diese Zahnräder sitzen an den Innenschenkeln der Zikadenlarve und synchronisieren den Absprung der Beine. Also, na gut, geht sicher auch ohne, da kommen wir jetzt auch gleich drauf zu sprechen. Also wir haben hier offensichtlich es mit einer funktionalen Komplexität zu tun, mit einem sehr deutlichen Hinweis auf einen Schöpfer, einem Schöpfungsindiz. Aus Zeitgründen kann ich nur ganz kurz einen Schlenker zur Evolution machen mit der Frage, warum ist jetzt das überhaupt ein Problem für Evolution? Nun, man kann sich das gleich klar machen. Wer es nicht auf Anhieb glaubt, kann es gerne später für sich mal durchdenken. Wie könnten denn die Zikadenzahnräder schrittweise entstanden sein, wenn sie nicht geplant und mit Bedacht erschaffen wurden? Dann müsste es ja schrittweise durch zufällige Änderungen und Auslese der bestangepassten laut Evolution gelaufen sein. Die Frage ist ja schon einmal, was sollte denn der erste Schritt gewesen sein, ausgehend von irgendwelchen Insektenbeinen, die keine Spur von Zahnrädern besitzen? Oder Zahn, ja genau. Wie soll der erste Schritt gewesen sein, wenn gar nicht klar ist, wo es überhaupt hingehen soll? Evolution hat keine Ziele, die irgendjemand verfolgt. Naturprozesse können keine Ziele verfolgen. Das können nur Personen. Wie gesagt, das wird, kommt dann hier zum Tragen. Also es scheint aussichtslos zu sein, mit einem evolutionären Zufalls- und Ausleseprozess dahin zu kommen. Deswegen ist es umgekehrt, aber umgekehrt ist es aus der Schöpfungsperspektive gut verstehbar, weil man mit den Mitteln, die einem Schöpfer zur Verfügung stehen, es verstehen kann, dass sowas existiert. Also nochmal zum Verdeutlichen, diese Möglichkeiten, die einem Schöpfer zur Verfügung stehen, stehen einem Naturprozess eben allesamt nicht zur Verfügung, alles durchgestrichen. Jetzt komme ich gleich zu einem zweiten Schöpfungsindiz, einem zweiten Typ. Man kann nämlich die Frage stellen, benötigen Zikadenlarven solche Zahnräder überhaupt? Braucht man das oder kann das weg, wie man so sagt? Also es gibt so Pi mal Daumen eine 500.000 bekannte Insektenarten. Die meisten davon sind Käfer. Von denen kommen offensichtlich die allermeisten ohne Zahnräder aus. Und die können auch hüpfen, springen und alles mögliche, je nachdem, also was für eine Sorte von Insekt. Also solche Zahnräder scheinen mir eigentlich eine Spielerei zu sein. Fantasievoll, klasse, zum Staunen, aber für die Funktionsweise, naja. Kann man ins Grübeln kommen, zumal diese Zahnräder nur bei den Larven sind, die nur ein paar Wochen leben. Und dann beim ausgewachsenen Insekt sind die gar nicht mehr da. Unpraktisch. Das Beste dann hinterher nicht mehr, so ungefähr. Also da kann man schon auf die Idee kommen, ob es auch so etwas wie eine spielerische Komplexität bei den Lebewesen gibt. Ich denke, es gibt eine ganze Menge Beispiele, da kann man einen eigenen Vortrag allein über spielerische Komplexität halten. Und das ist auch ein typisches Schöpfungskennzeichen. Warum? Weil ein Schöpfer frei ist, nicht nur nach Überleben und Anpassung zu handeln, wie das bei der Evolution wäre, sondern eben auch nach Schönheit, nach Fantasiereichtum, nach Ausgefallensein, nach Extras oder wie immer man das nennen möchte. Und das machen wir Menschen auch. Wir geben uns nicht damit zufrieden, üblicherweise, dass es halt funktioniert und irgendwie einen Zweck erfüllt. Es muss auch gut aussehen und vieles andere mehr. Ich denke, das kann man sich schnell klar machen, dass das einfach typisch ist für eine kreativ tätige Person. Kommen wir gleich zum nächsten. Jedes Indiz wäre einen eigenen Vortrag wert, habe ich zum Teil auch. Aber ganz kurz, um ein bisschen das Thema Schöpfungsindizien auch mit Fleisch zu füllen. Das nächste Schöpfungsindiz nenne ich Plastizität und Anpassungsprogramme. Plastizität heißt übersetzt Formbarkeit. Gemeint ist Folgendes, dass Lebewesen in Antwort auf bestimmte Umweltreize oder Umwelteinflüsse ihr Aussehen ein Stück weit verändern können, individuell. Ein schönes Beispiel, was man jetzt gerade in manchen Wäldern, also bei uns im Schwarzwald sind sie noch nicht so weit, aber an anderen Orten blühen die vielleicht schon mittlerweile. Die Buschwindröschen kann man schön beobachten, die blühen auch ziemlich lang. Und wenn es schön sonnig ist wie heute, dann öffnen Sie die Blüten. Der Blütenstiel ist kerzengerade und die Blüte ist Richtung Sonne ausgerichtet. Wenn es aber dann kühler wird und dunkel oder wenn es regnerisch und kühl ist, dann biegen Sie den Blütenstiel nach unten und die Kronblätter werden zusammengelegt, so wie man es rechts sehen kann. Das heißt, es gibt hier zwei Bewegungen. Der Blütenstiel biegt sich nach unten. Da wird es übrigens einfach lasch, sondern es ist so, dass auf der einen Seite das Zellwachstum verstärkt wird, sodass das Ganze dann umbiegt und entsprechendes passiert an der Basis der Kronblätter. Da gibt es auch Wachstum, sodass dann die Kronblätter zusammengelegt werden, sodass das Innere gut geschützt ist bei Kälte und bei Nässe. Und wenn es dann wieder sonnig wird, geht es wieder retour, Kerzengrad und Öffnung und so weiter. Und das Ganze im Laufe des Blühvorgangs, je nach Wetter halt, was weiß ich, 10, 15 Mal oder so, weiß ich, wer Spaß hat, kann es mal irgendwo vor Ort zählen. Auf jeden Fall, kleiner Tipp, das mal in den nächsten Wochen in den Laubwäldern mal selber zu beobachten. Das sieht jetzt harmlos aus, naja, so Blüten öffnen und schließen, aber da steckt ganz schön viel Know-how dahinter. Denn die Pflanzen müssen drei Dinge können. Sie müssen die Umweltreize messen können, Temperatur oder Feuchtigkeit oder beides, je nachdem. Dann müssen sie vergleichen, passt jetzt momentane Blütenstellung zur momentanen Umweltsituation, sprich Wärme oder Kälte oder Trockenheit oder Nässe, also nach dem Messen kommt das Vergleichen und dann müssen Sie als Drittes nachführen können, reagieren können. Das Ganze läuft wie bei einem Thermostat. Messen, vergleichen, reagieren. Also praktisch reagieren heißt in dem Fall eine Position hier zu bewirken durch diese Wachstumsprozesse, die dem momentanen Wetter angemessen sind oder beim Thermostaten halt, dass die Heizung hochgefahren wird und damit das Zimmer wieder wärmer wird oder so. Und so ein Regelkreis ist eine sehr anspruchsvolle Angelegenheit und er braucht alle drei Aspekte gleichzeitig. Es würde der Pflanze überhaupt nichts nützen, irgendwie Temperatur oder Luftfeuchtigkeit messen zu können. Das kann sie sich komplett sparen, weil das ihr nichts bringt. Nur wenn alles zusammen vorhanden ist und auch noch eine Vorgabe irgendwie implementiert ist, die besagt, wie soll es denn sein, wenn das Wetter so oder so ist? Das kann die Pflanze von sich ja auch nicht wissen. Das alles muss gleichzeitig da sein, damit so ein System funktioniert. Und das Ganze ist übrigens noch, haben wir gleich noch einen zweiten Aspekt, den kann man übrigens auch schön selber beobachten. Noch ein kleiner Tipp auch nochmal zum selber beobachten. Bei sonnigem Wetter folgen die Blüten dem Stand der Sonne im Tageslauf. Auch da müssen Sie was messen können, nämlich die Richtung der Sonne, gegebenenfalls vergleichen, wenn die Sonne weiter ist, oh, das passt nicht mehr, und dann drittens nachführen, der Sonne folgen. Das können bekanntlich nicht nur die Buschwinddrüsen, das können auch andere. So, also, ich habe es schon gesagt, mündlich, jetzt noch kurz zusammenfassend, Istwert erkennen, messen, vergleichen mit dem Sollwert, wie soll es sein, wenn die Umweltbedingungen so oder so sind, und dann Reaktion. Diese drei Teile brauchen wir. Wenn einer fehlt, egal welcher von diesen dreien, wenn einer fehlt, läuft hier gar nichts. Dann funktioniert ein Regelkreis nicht zur Hälfte oder zu einem Drittel, sondern 0%, gar nicht. Und wir brauchen natürlich auch noch eine Festlegung, was überhaupt je nach Bedingungen der passende Sollwert sein soll, wie das aussehen soll, je nach Umweltbedingungen. Ich habe noch ein Beispiel, was wir als Menschen auch haben. Bei uns Menschen gibt es auch viele solche Regelkreise. Einer ist der, dass wenn wir im Hochgebirge unterwegs sind, ziemlich bald die Anzahl der roten Blutkörperchen hochgefahren wird. Und damit wir trotz dünnerer Luft noch genügend Sauerstoff unserem Körper zuführen können. Und man kann hier sagen, hier ist ganz offensichtlich in die Zukunft gedacht worden für Eventualitäten. Das ist das Interessante an diesem Designindiz mit der Anpassungsfähigkeit. Das besteht zum einen darin, dass die Lebewesen nicht nur irgendwelche fixen Merkmale besitzen, sondern ganze Programme, die abrufbar sind und die auf Umweltreize reagieren. Und geht sogar so weit wie in diesem Fall, dass wir als Menschen, das gilt auch für viele andere Organismen, dass wir sogar Programme besitzen, die wir oft überhaupt gar nicht benötigen, vielleicht über viele Generationen nicht benötigen. Leute, die schon seit vielen Generationen nur im Flachland leben und irgendwann mal auf die Idee kommen, man könnte vielleicht auch ins Hochgebirge gehen, bei denen funktioniert es immer noch mit dem Hochfahren der Blutkörperchen. Also das heißt, es ist für Eventualitäten vorausgedacht. Und vorausdenken kann nur ein Schöpfer. Das geht nicht in Form eines bloßen Naturprozesses. Deswegen ist das ein Schöpfungsindiz. So, dann habe ich noch das Letzte kurz, da kommen wir nochmal zurück zu diesen Blütenbewegungen, nämlich das Indiz-Baukastensystem. Solche Bewegungen von Blüten in Abhängigkeit von Kälte und Feuchtigkeit gibt es auch bei vielen anderen Arten, aber lange nicht bei allen. Zum Beispiel hier beim Gänseblümchen. Das kann auch auf und zu machen. Die blühen ja fast das ganze Jahr, kann man das ganze Jahr beobachten, wenn man mal zu entsprechenden Wetterbedingungen unterwegs ist. Worauf ich hier raus will, ist, man muss annehmen, das müssen die Evolutionstheoretiker machen, dass diese Fähigkeit, auf Umweltveränderungen passend reagieren zu können, in dem Fall durch Schließen der Blüte, dass diese Fähigkeit vielfach unabhängig entstanden ist. Weil diese Fähigkeit so unsystematisch verteilt ist, dass man nicht sagen kann, es gab mal einen gemeinsamen Vorfahren, von dem haben sie es alle geerbt und der ganze Stammbaum hat es dann. Sondern nein, es ist so verteilt, dass man annehmen müsste, dass ich das x-mal unabhängig herausgebildet hätte, aber ohne jemals ein Ziel verfolgen zu können. Wie geht das? Ich habe kein Ziel und trotzdem komme ich x-mal dahin. Wird schwierig. Kann man viel besser verstehen aus der Perspektive der Schöpfung, weil ein Schöpfer eine Idee haben kann, die er je nachdem, wie es ihm gefällt oder wo er es für passend findet, mal hier, mal dort, mal noch woanders verwirklicht. Und dann haben wir kein Problem mit dem Verständnis, dass gleichartige Fähigkeiten ganz unsystematisch im System der Lebewesen anzutreffen sind. Also, wie erwähnt, die Sonnenblumen können das auch, was die Buschwindrösen kennen. Oder ich habe hier so das Beispiel von Saftmalen. Das sind so kleine Striche oder orangengelbe Flecken in der Blütenmitte. Das sind Hinweise für blütenbesuchende Insekten, dass es hier was gibt, nämlich den Blütennektar, den Saft. Deswegen wird es als Saftmal bezeichnet. Auch diese müsste man als vielfach unabhängig entstanden denken, wenn es von alleine gelaufen wäre. Oder es ist halt eine Idee des Schöpfers, die er in verschiedensten Ausprägungen ganz unsystematisch im System der Blütenpflanzen verwirklicht hat. Auch das ist ein sehr spannendes Thema. Interessant ist nun Folgendes, dass selbst so jemand wie Richard Dawkins, ein hardcore-atheistischer Evolutionsbiologe, könnte man sagen, der auch für seinen Atheismus kämpft, kann man auch durchaus sagen, der sagt Folgendes: Biologie ist das Studium komplizierter Dinge, die den Anschein haben, zu einem bestimmten Zweck entworfen zu sein. Aha. Es ist also für einen Biologen das Normalste von der Welt, den Zwecken der Dinge auf den Grund zu gehen, die sie untersuchen. Das ist die Frage in der Biologie, wofür ist es gut? Warum ist es so gebaut und nicht anders? Und diese Frage ist eine Frage, die auf Schöpfung verweist, weil Zwecke setzen, woher kommen Zwecke? Woher kommt die Zweckhaftigkeit? Das ist mindestens mal ein starker Verdacht, das hat was mit Schöpfung zu tun. Ich habe noch ein anderes Zitat, das stammt von einem israelischen Forscher, der tatsächlich an einen Schöpfer glaubt. Der arbeitet mit Ameisen, die ein Leben des Rettungslos bauen können aus sich selber bei einer Überschwemmung. Auch eine spannende Geschichte. Aber ich will nur auf das Zitat raus. Er schreibt nämlich Folgendes auf seiner Instituts-Homepage: Meine Motivation, das kooperative Verhalten der Feuerameisen, also mit dem sie dann dieses Floß bauen können, das zu untersuchen, die Motivation wurzelt im Wunsch, Gottes Schöpfung und das Design dahinter besser zu verstehen. Also es ist vernünftig, von Schöpfung auszugehen, wenn man die Lebewesen erforscht. Das ist die natürliche Frage, wofür ist es gut? Klar, wenn es geschaffen ist, muss es sinnvoll sein, ist es zu erwarten und dann kann man dem nachgehen. Obala, das falsche Ding erwischt. Das muss ich überspringen. Ich werde sicher noch mehr überspringen müssen. Jetzt aber noch zu einem weiteren Punkt, nämlich wir können jetzt noch einen Schritt weitergehen. Ich habe jetzt bis jetzt mal ganz allgemein Indizien angesprochen, die auf einen Schöpfer verweisen, und wollte damit deutlich machen, dass es in der Biologie absolut vernünftig ist und sinnvoll, von einem Geschaffensein der Lebewesen auszugehen, weil auf dieser Basis faktisch Forschung gemacht wird, auch wenn man das vielleicht bestreitet, dass sie geschaffen sind. So, kann man noch ein bisschen weitergehen und auch einen konkreten Bezug herstellen zu den biblischen Aussagen über Schöpfung. Dazu gehört zum Beispiel die Aussage im Schöpfungsbericht, dass Gott die Lebewesen nach ihren Arten geschaffen hat, wie hier über die Tiere auf dem Land. Dieser Begriff der Art kommt 10-mal vor im Schöpfungsbericht, wird aber dort nicht und auch sonst nicht genauer definiert, wie der zu füllen ist. Das kann man unterschiedliche Vorschläge durchaus diskutieren. Man kann also der Frage nachgehen, was könnten denn die geschaffenen Arten gewesen sein? Wie könnten die ursprünglich ausgesehen haben? Das werden wir natürlich nicht direkt erforschen können, aber vielleicht indirekt Hinweise finden. Und hier nehmen wir jetzt konkret Bezug auf biblische Texte, wenn wir so vorgehen. Also wir verfolgen diesen Ansatz bei der Studiengemeinschaft Wort und Wissen. Wir wollen die biblischen Aussagen hier einfach auch mindestens mal befragen und überlegen, hat es was für die Biologie auch was herzugeben, dass es nach ihren Arten geschaffen ist. Also das ist dann so dieser Aspekt, dass man hier die Auskunft der Bibel heranzieht, aber dann kann man auf dieser Basis biologischen Fragestellungen nachgehen. Nämlich kann man Grundtypen voneinander abgrenzen. Also als Grundtypen bezeichnen wir solche geschaffenen Einheiten. Oder woher kommt überhaupt die Vielfalt innerhalb von Grundtypen? Grundtypen sind wandelbar, das kann man in der Zucht problemlos sehen, da ist es am offensichtlichsten. Lebewesen können sich verändern, aber wie weit können sie das? Gibt es da Grenzen? Und was ist denn die Quelle für ihre Veränderlichkeit? Das sind Fragen, die kann man wiederum durch biologische Forschung angehen. Und auch wiederum jetzt egal, ob man von Schöpfung ausgeht oder nicht, diese Fragen sind reine Biologiefragen. Also die Evolutionsbiologen glauben, dass es so war, dass die Vielfalt der Lebewesen einen einfachen Anfang hatte und durch schrittweise Änderungen, durch Zufallsschritte und Auslese die ganze Vielfalt des Lebens entstanden ist. Die Zufallsschritte sind Mutationen, Änderungen des Erbguts, die richtungslos sind und nicht in Bezug auf bestimmte Ziele eintreten, sondern einfach Kopierfehler sind, von denen die Evolutionsbiologen denken, dass manche Fehler glückliche Fehler sind und irgendwie dann durch Auslese festgehalten werden können und zu Änderungen führen. So, das Ganze ohne Plan und Ziel, während Schöpfung, wie vorhin schon bei dem anderen Schema angesprochen, natürlich ganz wesentlich Plan und Ziel beinhaltet. Und in Bezug auf die Lebewesen, jetzt, wenn man den Bezug zur Bibel herstellt, dann haben wir auch die Vorstellung, mindestens gehen wir bei der Studiengemeinschaft Wort und Wissen davon aus und arbeiten damit, dass wir von Anfang an fertige Grundtypen haben, durch das Schöpfungshandeln Gottes ins Dasein gebracht, dass sie am Anfang eine maximale Vielfalt an programmierter Variabilität besaßen und dass diese angelegte Vielfalt im Laufe der Generationen ausgeprägt wird. So, und auch hier kann man jetzt wieder in die Naturforschung einsteigen und fragen, gibt es dafür Indizien? Gibt es Indizien dafür, dass es vielleicht kleinschrittig durch Zufallsschritte und Auslese gelaufen ist? Oder gibt es eher Indizien dafür, dass wir es mit anfangs vorhandener Vielfalt zu tun haben, die man als geschaffen dann interpretieren kann? Die im Laufe von Generationen ausgeprägt wird. Ganz kurz ein paar Streiflichter zu diesen Punkten. Zum einen, die eine Frage, die der Biologe dann untersuchen kann, ist, kann man Grundtypen von Lebewesen voneinander abgrenzen? Dazu muss man natürlich definieren, was sollten solche Grundtypen sein, wie könnte man sich die vorstellen. Eine Idee, die wir in unserer Arbeit bei Wort und Wissen verfolgen, ist die, dass Lebewesen, also Arten, die miteinander kreuzbar sind, dass man die zu einem Grundtyp zusammenfasst und dass die Kreuzbarkeit das Zusammengehörigkeitskriterium für einen Grundtyp sein könnte, sodass die Formen, die heute kreuzbar sind, praktisch ursprünglich auf eine geschaffene Art den ursprünglichen geschaffenen Grundtyp zurückgehen würden. Und dieses Konzept hat sich durchaus in vielen Fällen bewährt. Man kann zum Beispiel sagen, die ganzen Pferdeartigen, Pferde, Eselarten, Zebraarten, die kann man alle direkt oder notfalls indirekt miteinander kreuzen. Aber es gibt keine Mischlinge, keine bekannten Mischlinge zwischen einem pferdeartigen Tier und irgendeinem anderen Säugetier. Da kämen die Tapire als nächste wohl in Frage von der Systematik her. Also man kann die Pferdeartigen zum Beispiel gut intern miteinander verknüpfen durch Kreuzungsmöglichkeiten und extern zu anderen Säugetiergruppen abgrenzen. Ähnliches ist der Fall bei den Entenartigen, zu denen gehören Enten, Gänse und Schwäne. Auch da sind viele Hunderte, sogar Hunderte von Kreuzungspaaren verschiedener Artenpaare bekannt, aber das bewegt sich nur innerhalb der Entenartigen und nicht zwischen Entenartigen und irgendwelchen anderen Vögeln. Und so sieht es allgemein aus, dass wir Gruppen von Arten, das sind hier die kleinen Kreise im Schema, zusammenfassen können zu Grundtypen, große Kreise, wobei innerhalb der Grundtypen die Arten durch Kreuzbarkeit verbunden sind, mehr oder weniger gut, manchmal etwas weniger üppig mit der Kreuzbarkeit, das ist durch die Striche angedeutet. So, und dass aber die einzelnen Grundtypen, die großen Kreise, durchaus voneinander abgrenzbar sind. Das könnte man zum Beispiel Entenartige, Fasanenartige oder Taubenartige hier mal als Beispiele nehmen. Die sind intern stark mit Kreuzungen verbunden, aber extern voneinander getrennt nach der Kreuzbarkeit. Und deswegen könnte man sagen, das sind vielleicht drei verschiedene geschaffene Arten in ihrer heutigen Vielfalt. Also Grundtypen kann man durchaus voneinander abgrenzen. Das bewährt sich, diese Idee. Die zweite Frage, die ich kurz angehen möchte im Zusammenhang mit den Grundtypen, ist die Frage, woher kommt denn die Vielfalt innerhalb von Grundtypen? Wie kann es sein, dass man so dermaßen unterschiedliche Hunderassen züchten kann oder dermaßen unterschiedliche Gemüsesorten, etwa beim Kohl, vom Blumenkohl über Kohlrabi oder Rosenkohl, was es alles so gibt, alles sogar dieselbe Gattung, ganz eng miteinander im Erbgut verwandt. Wie kann das sein? Wie kann das in der ursprünglichen Ausgangsform alles drin gesteckt sein? Nun, bei Evolution und nach Charles Darwin sieht es so aus, dass dass das Rohmaterial für neue Dinge die Mutationen sind, die ich erwähnt hatte, zufällige Änderungen des Erbguts, und die irgendwie günstig sind, können dann durch Auslese erhalten bleiben. So, und das Ganze bei einem Modell, das auf Gregor Mendel zurückgeht, der ist ja eigentlich hauptsächlich durch die Erbgesetze bekannt, aber der hat auch eine interessante Idee gehabt, woher Vielfalt innerhalb von Arten kommt. Okay, dessen Grundansatz lautet, es gibt ein latentes, also ein verborgenes, eine verborgene genetische Information, die angelegt ist, aber erst im Laufe von Generationen zur Ausprägung kommt. So, im einen Fall, wenn man mit Mutationen und Auslese arbeitet, braucht das viel Zeit. Aus zwei Gründen. Die meisten Mutationen sind schädlich, das ist unbestritten. Man ist auf wenig günstige Mutationen angewiesen. Wie günstig die sind, ist eine eigene Frage, lasse ich jetzt mal weg. Auf jeden Fall, das dauert. Das Zweite, was dauert, ist, wenn mal eine positive Mutation da ist, die durch Auslese sich dann im Laufe von Generationen ausbreiten kann in die Population, weil immer mehr das dann mitkriegen im Laufe der Zeit, dann braucht die Ausbreitung in die ganze Population, in die ganze Art hinein, auch nochmal viel Zeit, viele Generationen. Das ist ein sehr zeitraubender Prozess. Dagegen, wenn man davon ausgeht, dass Vielfalt innerhalb eines Grundtyps in wesentlichen Aspekten bereits angelegt ist und nur noch zur Ausprägung gebracht werden muss, dann kann das sehr viel schneller gehen. Und auch hier kann man jetzt die Frage stellen, wozu passen die Beobachtungen in der Natur besser? Also Mutationen sind zum Beispiel solche Sachen, wie dass es ungescheckte oder gescheckte Goldhamster gibt oder solche Albino-Mutanten auftreten, wo ein Farbstoff ausgefallen ist oder verschiedene Gefiederfärbungen, oder es gibt auch noch verrückte Sachen wie solche dass Fliegen 4 statt 2 Flügel haben, allerdings dann leider keine Schwingkölbchen, die man zum Gleichgewicht braucht, wenn man als Fliege sich in der Luft bewegt. Oder es gibt auch Formen, die haben Antennen statt Beinen an den, Beinen statt Antennen am Kopf. Es gibt schon sehr monströse Mutationen, aber die bringen keine neuartigen Bauelemente zum Vorschein. Das ist das, was die Mutationen bringen. Aber um die durchzubringen, braucht es, wie erwähnt, sehr viel Zeit, während bereits angelegte, aber noch verborgene genetische Informationen viel schneller abgerufen werden kann, wenn das denn so. Oh, jetzt habe ich was Falsches erwischt? Nee, doch. Okay. Ja. Und um einen kleinen Eindruck zu geben, wie sich das Verstecktsein, aber schon Angelegtsein äußern kann, habe ich jetzt noch 2 Beispiele. Ich gehe jetzt hier nur auf Punkt 1 ein, das ist die Mischerbigkeit, und nachher noch kurz auf Transposition, das sind bewegliche genetische Elemente, kommt nachher. Mischerbigkeit hat man vielleicht mal in der Schule gehört, dass alle Gene, die wir haben, in unserem Erbgut, und das gilt für die meisten Lebewesen, gibt es doppelt. So, nun kann es sein, dass die doppelten Gene in 2 verschiedenen Varianten vorliegen. Und dann spricht man von Mischerbigkeit. Es kann aber auch sein, dass es 2-mal dieselben Varianten sind. Also das ist Mischerbigkeit, Variante A, Groß A und Variante Klein A zum Beispiel. Dann wäre es mischerbig, sonst nennt man das gleicherbig oder reinerbig. So, wir nehmen jetzt mal ein Beispiel von einem Hahnenkamm. Da gibt es verschiedene Ausprägungen, die heißen Walnuss, Rose, Erbse und einfach, unten beschriftet. So, die Walnuss wird ausgeprägt, der Hahnenkamm der Form Walnuss, wenn von bestimmten Genen R und P mindestens einmal jeweils die großbuchstabige Variante da ist. Also die beiden Groß-R und Klein-R stehen einfach für 2 Varianten desselben Gens. So, und wenn ich einmal die Variante P habe, wenigstens einmal, egal ob die zweite dann auch noch Groß-P oder Klein-P ist, ist dann wurscht, dann noch außerdem die Variante Groß-R auch noch habe, egal ob dann die zweite Klein-R, Groß-R ist, also da, so wie es eingerahmt ist, Groß-R und Groß-P muss einmal wenigstens da sein, dann haben wir die Walnuss als Hahnenkamm. So, das ist eine Ausprägung, das ist die mischerbige Ausprägung, mischerbig Groß-R, Klein-R. Groß P, Klein P. Und wenn alle so wären, dann hätten wir alle eben eine Walnuss als Hahnenkamm. Okay, das ist eine Variante. Aber wenn jetzt Folgendes passiert, dass wenigstens in einem Fall nur die kleinbuchstabige Variante da ist, nur noch Klein P, dann kann das, was hinter Klein P praktisch angelegt ist, zur Ausprägung kommen. Normalerweise macht Groß P, Klein P, drückt es quasi in den Hintergrund, ist quasi abgeschaltet durch Groß P. Wenn aber Groß P gar nicht da ist, nur 2-mal Klein P, wie hier bei den hervorgehobenen Hahnenkämmen, dann kommt eine neue Sorte von Hahnenkamm raus. Die war vorher nicht zu sehen, war aber angelegt. Und so auch umgekehrt bei Klein R gibt es dann noch eine andere Form. Und wenn alle 4 klein sind, 2-mal klein R, 2-mal klein P, gibt es dann die sogenannte einfache Version. Das heißt, verborgen sind 3 Varianten, die bei der Ursprungsvariante am Anfang noch äußerlich nicht sichtbar waren. Das ist eine Quelle von angelegter Vielfalt und die braucht nur 2-3 Generationen höchstens, damit die dann auch zur Ausprägung kommt. Ich habe noch ein anderes Beispiel, das stammt von Versuchen, die man mit Mischlingen von Pudeln und Wölfen gemacht hat. Die wurden vor mittlerweile ein paar Jahrzehnten schon her an der Universität Kiel über viele Jahre lang hinweg gemacht, solche Versuche. Man hat Mischlinge gezüchtet aus Pudeln und Wölfen. Man hat auch noch übrigens Schakale und Kojoten mit Wölfen gekreuzt, aber das ist jetzt im Moment nicht so wichtig. So, und diese Mischlinge aus Pudel und Wolf, die sehen ungefähr so aus, also relativ gleichförmig. Manche finden die lustig, andere finden sie schrecklich, aber das ist jetzt egal, wie man die findet. Der Punkt ist, die sehen untereinander relativ ähnlich aus. Ja? Die sind aber extrem stark mischerbig, weil sie in ihrem Erbgut halb Wolf und halb Pudel sind. Also das ist dann praktisch so, wie wenn die Pudel nur großbuchstabige Varianten eingebracht hätten und der Wolf kleinbuchstabige, dann hat der Mischling eben groß A, klein A, groß B, klein B und so weiter. Das heißt, die Kleinvariante ist unterdrückt, die ist versteckt, verborgen. So, wenn man die aber jetzt untereinander kreuzt, diese hier, die Sie jetzt sehen, dann gibt es in der nächsten Generation eine enorme Vielfalt, kommen Sie noch, ja, die man der vorigen Generation nie im Leben angesehen hätte. Hätte jemand gedacht, wenn man nur die kennen würde, dass deren Nachwuchs so unterschiedlich aussehen kann wie hier. Wie kann das sein? Natürlich nur, weil es schon angelegt war. Also ich wollte Ihnen einfach ein kleines Gespür dafür geben, wie diese Anlagen sich ausprägen können, die schon da sind, aber erst im Laufe der Generationenfolge zur Ausprägung kommen. Also Gott kann in den geschaffenen Arten enorme Vielfalt angelegt haben. Ich brauche nicht Mutationen auslese, um eine Vielfalt zu kriegen, die kann angelegt sein. Das ist der Punkt hier. Das mit der Transposition ist folgendes, ist erst in jüngerer Zeit intensiver jetzt bekannt, obwohl das Phänomen schon lange entdeckt wurde, nämlich manche Gene, die können tatsächlich im Erbgut von einer Stelle irgendwo anders hinspringen. Und wenn sie das machen, können sie an der anderen Stelle ein anderes dort schlummerndes Gen quasi aufwecken, im Bild gesprochen, und dessen Informationen abrufen. Und das führt dann zum Beispiel dazu, dass bei einem Falter, das ist ein berühmtes Beispiel, der Birkenspanner, dass aus der hellen Variante von jetzt auf nachher durch das Springen des Gens an einer anderen Stelle eine dunkle Variante rauskommt. Da hat sich nichts Neues gebildet, sondern eine vorgeplante Situation wurde praktisch verwirklicht durch das Springen des Gens. Ähnliches ist der Fall bei den hellen Trauben, durch das Springen des Genes, ein springendes Gen abgeschaltet wird, sodass, also kann An- und Abschalten vorkommen, sodass dann die rote Farbe unterdrückt wird. So, dieses Beispiel muss ich überspringen, das habe ich schon vermutet. Noch ganz kurz, ich hoffe, es wird jetzt auch nicht zu viel. Ich muss ein bisschen was noch zum Thema Grenzen sagen. Das war jetzt die letzten beiden Punkte, 2 und 3, Schöpfungsindizien und die Sache mit der geschaffenen, angelegten Vielfalt innerhalb der geschaffenen Arten war jetzt etwas, wo ich denke, da hat die Schöpfungsforschung wirklich gute Chancen. Und nach meiner Überzeugung schneidet sie da auch besser ab als die Evolutionsforschung. Obwohl man da viel von Evolutionsforschung lebt, aber die Ergebnisse, die rauskommen, die passen eigentlich, finde ich, sehr gut zur Schöpfungssichtweise. Deswegen in diesen Bereichen gute Chancen. Die Grenzen und die Schwierigkeiten gibt es dann, wenn wir versuchen, die Vielfalt der Lebewesen in ihrer erdgeschichtlichen Abfolge zu verstehen. Da haben wir nämlich folgende Situation, ganz einfach dargestellt. Es gibt auf der Erdoberfläche verschiedene geschichtete Gesteine, Sedimentgesteine, die zusammengefasst werden in verschiedene geologische Formationen, die hier benannt sind. Da muss man jetzt nicht auf Details eingehen. Der Punkt ist der, in dieser Abfolge dieser Schichtgesteine stecken unterschiedlichste Fossilien drin, versteinerte, erhalten gebliebene Überreste früherer Lebewesen. Und in dieser Abfolge sind die Fossilien nicht irgendwie völlig regellos, chaotisch oder sonst wie, sondern regelhaft weltweit in einer ähnlichen Abfolge dergestalt, dass in den tieferen Schichten zunächst einmal praktisch fast nur Wasserorganismen gefunden werden, erst in höheren Schichten auch Landlebewesen und auch in unseren Landlebewesen es typische Abfolgen gibt, zum Beispiel, um wenigstens ein kleines Gespür in aller Kürze zu haben, die Landpflanzen, die es im Mesozoikum gibt, also in den Schichten, die zum ganzen Komplex Paläozoikum zusammengefasst werden. Die Landpflanzen sind ganz anderer Art als die Landpflanzen, die wir heute haben, die wir etwa seit dem System der Kreide und in Tertiär bis heute haben. Das sind zwei verschiedene Welten, könnte man geradezu sagen. Wie kann das sein, dass es so verschieden ist, wenn die schon am Anfang alle geschaffen waren? Warum kommen fossil zunächst die einen Sorten von Pflanzen in der Fossilabfolge vor und erst später die anderen? Das ist ein Problem. Mindestens, wenn man von einer gleichzeitigen Erschaffung am Anfang ausgeht. Und da kommt dieser Ansatz, den ich persönlich auch verfolge, trotz aller Schwierigkeiten, weil ich ihn von der Bibel her am naheliegendsten finde, der Ansatz von fertigen Grundtypen am Anfang kommt hier natürlich in eine Erklärungsschwierigkeit. Da kommen wir an ziemlich unerbittliche Grenzen im Moment. Wie kann es sein, dass es diese Abfolgen gibt? Ein anderes Beispiel, wo ich selber mich auch in den letzten Jahren intensiver mit beschäftigt habe, sind die Vogelfossilien. Da gibt es ganz viele verschiedenste Vogeltypen fossil im System der Kreide, hier ein bisschen farblich markiert, und noch Oberjura. Im Oberjura ist der berühmte Urvogel, der Archaeopteryx. Das ist vielleicht mit Sicherheit das bekannteste Vogelfossil. Nicht das bekannteste Fossil vielleicht, aber das bekannteste Vogelfossil garantiert. Okay, das sind andere Vogeltypen als die Vogeltypen, die heute existieren. Das waren richtige Vögel, die haben super geflogen, konnten super fliegen, nach allem, was man weiß, aber sie waren anders gebaut. Es waren nicht dieselben Grundtypen. Und da gibt es eine scharfe Grenze. Ab dem Tertiär haben wir eine andere Vogelwelt. Wie kann das sein? Da gibt es noch weitere Fragen. Jetzt aus biblischer Sicht stellt sich dann die Frage, wie können wir einen Zusammenhang mit der Fossilabfolge mit Schöpfung, mit Sündenfall und Sintflut herstellen? Ich kann jetzt hier einfach nur mal die Fragen aufwerfen, weil das eigentlich jetzt eigene Themen sind, aber wenn schon Grenzen, muss ich ein bisschen was dazu sagen. Dazu gehört natürlich die Frage, wie läuft es mit der Geologie? Wie lange braucht es, bis diese ganzen Schichten mit den Fossilien entstehen? Kurz gesagt, ein Gesamtmodell wüsste ich nicht, dass es das gäbe, was überzeugend wäre, einigermaßen passen würde. Also mich jedenfalls nicht. Es gibt Ansätze, aber ich würde sagen, mit meiner Einschätzung, der Ist-Zustand im Moment ist der, es gibt kein überzeugendes Gesamtmodell für eine kurze Erdgeschichte. Sehr wohl aber durchaus eine Reihe von interessanten Einzelaspekten, die zu einer kurzen Erdgeschichte passen und die auch ernsthafte Fragezeichen an die lange Geschichte stellen. Das kann ich jetzt auch nur kurz zusammenfassend zu sagen. Eine Frage, die sich jetzt auch quasi aus biblischer Sicht ergibt, ist, inwieweit lässt sich Gott in die Karten schauen bezüglich seines Handelns? In der Schöpfung offensichtlich nicht. Wir haben ihn nicht zugesehen, wie er geschaffen hat. Auch als Jesus auf der Erde war und eigentlich Schöpfungswunder gemacht hat, durch sein Wort Tote auferweckt hat, Schwerstkranke augenblicklich geheilt hat, wissen wir keine Silbe davon, wie das gelaufen ist. Es ist vollkommen verborgen. Das könnte auch für das Handeln Gottes in der Sintflut gewesen sein oder durch das die Fluchworte infolge des Sündenfalles oder nach dem Sündenfall. Das könnte sein, dass uns hier grundsätzliche Grenzen gegeben sind, weil Gott sich hier nicht in die Karten schauen lässt. Das soll jetzt keine Ausrede für die offenen Fragen sein, aber ich denke, dass das aus biblischer Sicht eine Sache ist, die man bedenken sollte. Ich will noch ganz kurz wenigstens, wenn ich schon bei den Fossilien bin, noch diese Frage stellen. Man könnte sagen, naja, da hat die Schöpfungslehre mindestens, sofern sie von geschaffenen, fertigen Arten am Anfang komplett ausgeht, hat sie da große Probleme, die Abfolge zu erklären. Sie hat auch die Probleme, das in einem kurzen Zeitrahmen zu erklären, was da geologisch passiert sein müsste. Also hat die Evolutionstheorie dann die besseren Karten? Ich würde sagen, nicht durchweg. In Bezug auf die Zeitfrage, wie lange hat es gedauert, vielleicht schon. Wäre ein Thema für sich. Aber wenn man die Fossilabfolge genauer anschaut, dann sieht es auch nicht immer so, oder eigentlich regelmäßig, nicht evolutionsmäßig aus. Ich meine Folgendes. Wir haben jetzt die Situation, dass die Vogelwelt in Oberjura und Kreide, dass die anders ist als die Vogelwelt im Tertiär. Aber wenn diese Formen kommen, im Fossilbericht kommen sie nicht allmählich aufzweigend, sondern so ein Schwall nebeneinander. Und zwar nicht nur die Vögel, sondern auch die Gruppen, von denen sie abstammen sollen. Das ist in diesem Stammbaum mit den roten Balken gezeigt, alles nebeneinander. Es ist keine evolutionäre Abfolge der Fossilien in diesem Bereich. Ich habe hier noch ein aktuelles Beispiel aus einer Fachzeitschrift. die ganzen Vogelgruppen der Kreide hier noch ein bisschen unterlegt. Das Dicke ist das, wo man fossil was hat. Das Dünne ist die mutmaßliche Abstammung. Und da kommt alles in einem Schwall. Nicht evolutionär. Da gibt es noch ein paar, die sind ein bisschen früher dran. Die habe ich mal genau angeguckt. Die sind überhaupt nicht primitiver, sondern die passen gar nicht gut ins System rein. Die verschlimmern das Problem evolutionär eigentlich nur noch. Und deswegen ist, das muss ich jetzt alles überspringen, deswegen ist nicht automatisch ein Problem für eine Kurzzeit-Erdgeschichte, die man auf biblischer Basis verfolgt, also für mich persönlich kann ich das so sagen, das ist du, ich will das, weiß nicht, wie Sie das sehen im Einzelnen, also diese Probleme, die es da gibt, sind nicht automatisch Argumente für Evolution. Da muss man auch sagen, dass die Evolution braucht ihre eigenen guten Argumente. Umgekehrt sind Probleme von Evolution nicht immer und nicht automatisch Argumente für Schöpfung. Die Schöpfung muss ihre eigenen Argumente haben. Habe ich ja versucht, im ersten Teil zu bringen. So, aus Zeitgründen mache ich jetzt einfach Schluss, denn die Stunde ist rum. Den Rest lasse ich weg. Ich denke, wir haben genug zum Verarbeiten. Vielen Dank fürs Zuhören.